Hallo, liebe Magdalena Kirchner-Stefan. Ich sage
Ja.
deswegen deinen Doppelnamen, weil wenn man Kirchner googelt, kommst du nicht.
Genau, der Doppelname, ja.
Genau. Du bist die Marketing-Komplizin und ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ich freue mich, dich wiederzusehen und wir haben heute eine spannende, also eine eher Business-Geschichte, aber trotzdem auch ganz viel Transformation dabei. Und wir steigen auch schon gleich ein. So ein bisschen wird es heute so eine Geschichte von der Tellerwäscherin. Noch nicht ganz zur Millionärin, aber zum,
Ja, zur
oder?
Unternehmerin auf jeden Fall,
Genau.
genau.
Genau. Zur Unternehmerin, genau. Denn wir haben uns kennengelernt und eigentlich eher fachlich so gesprochen und dabei hat sich rauskristallisiert und sowas fasziniert mich immer, dass du eine ganz schön spannende Reise hinter dir hast. Und dann würde ich dich jetzt gleich mal zu Beginn bitten, dass du dich einmal noch vorstellst, wenn irgendwas fehlt. Und ansonsten fang mal bei der Tellerwäscherin an, würde ich sagen.
Ja. Dann sage ich nochmal ganz offiziell Hallo, genau, Magdalena Kirchner, Stefan, der Doppelname, die Marketing-Komplizin. Genau, du hast schon ganz richtig gesagt, ich habe einen ganz, ja, kurvenreichen Weg eigentlich hinter mir, wie ich da gelandet bin, wo ich heute bin. Genau, ich weiß nicht, soll ich einfach mal vorne anfangen, wo das so gestartet hat bei mir?
Genau, nimm uns mal mit in die Küche, zum Tellerwaschen. Genau.
Ja, genau. Also ich hatte nie vor, selbstständig zu sein oder Unternehmerin zu werden. Ich dachte nicht, dass das drin ist für mich, dass das möglich ist. Ich bin so ein ganz typisches Arbeiterkind eigentlich. Also meine Eltern sind so aus der, ich will nicht Schicht sagen, aber einfach aus diesem Milieu komme ich eben. Das ist so, wo ich aufgewachsen bin. Und um mich rum war auch nie irgendjemand selbstständig. Da war niemand, wo ich mal hätte gucken können, wie machen das andere. Also für mich war immer dieser Glaubenssatz, das machen andere, das ist nichts für mich. So, ich suche mir irgendwo einen Job, mach den und gut ist es. Ja, und habe eben sehr früh verstanden, wenn ich irgendwie mir Dinge leisten möchte, wenn ich was machen möchte, muss ich dafür arbeiten gehen. Also habe ich mit 14 eigentlich bin ich ins Berufsleben eingestiegen und habe wirklich so angefangen, alle möglichen Gelegenheitsjobs zu machen. Und ja, wirklich einer, der sich sehr, sehr eingebrannt bei mir hat, war die Tellerwäscherin. Ich habe lange in der Gastro auch gearbeitet, weil das ging halt nachts am Wochenende, wenn ich keine Schule hatte und so. Und habe da in der Küche gestanden und Teller geschrubbt und all diese Dinge gemacht. Genau, also ich habe wirklich da irgendwo mal angefangen.
Also
Genau.
ich kenne das auch, das ist echt krass, wie unterbewusst das oder unbewusst das läuft. Also bei mir war es zwar jetzt nicht Arbeiter, würde ich mal sagen, weil bei mir, ich komme ja aus Ostdeutschland, da haben irgendwie alle Ingenieur studiert. Und es war völlig klar, dass ich studiere. Und deswegen bei mir kam es auch überhaupt nicht, also gar nicht, nicht mal als Wunsch oder Idee oder Vision, dass ich jemals Selbstständigkeit machen würde. Und ich habe auch, das eint uns, ich habe auch Geschirr gespült. Aber ich
Cool.
habe es gemacht, weil ich das lieber gemacht habe. Also ich habe erst, sollte ich bedienen, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, ich kann nicht den ganzen Tag freundlich sein und ich kann mir auch nicht den ganzen Tag, ich kann mir auch nicht merken, was die alle wollen. Und lässt mich, dann Bar war für mich irgendwie, da musste ich zu viel stehen und nur rumstehen, das fand ich auch doof. Und abspülen fand ich so einen ganz angenehmen Rhythmus und musste eben nicht immer lächeln. Was war für dich der Grund, dass du spülst?
Tatsächlich ähnlich. Also ich habe auch Service ganz kurz ausprobiert und dann gemerkt, okay, nee, irgendwie finde ich das besser, wenn ich so im Hintergrund mein Ding machen kann und niemanden störe und einfach da vor mich hin arbeite. Also ich ziehe auch wirklich, wirklich meinen Hut bei jedem, der langfristig im Service arbeitet, weil so, wenn du in der Küche bist, dann hast du eigentlich nur die anderen aus der Küche, mit denen du vielleicht mal Stress hast, wenn was nicht funktioniert. Im Service hast du die Gäste, die Küche, die anderen. Also es ist viel, viel mehr, was du auch im Blick haben musst. Und ich muss sagen, für mich als, ja, ich, also wie gesagt, 14, 15 Jahre alt, war das so, okay, nee, das kann ich machen, da störe ich keinen. Ich gehe
Ja.
mal nach hinten und spüle meine Teller
Ja.
und habe mich da ganz gut aufgehoben gefühlt.
Ja.
Genau, also tatsächlich auch bei mir der Gedanke, boah, Service, ich glaube, nee, und bis heute so, und bis heute bin ich immer wieder beeindruckt, wenn ich essen bin, wenn ich irgendwas trinken gehe, wie manche das so wuppen, diesen Job, ja.
Ja, voll. Und du hast dann eben auch noch ganz viele andere Sachen ausprobiert. Kannst du uns vielleicht noch ein paar erzählen, die vielleicht für dich und deinen Weg dann besonders waren?
Ja, also wenn wir erstmal bei dieser Nebenjobgeschichte bleiben, da habe ich auch ganz wild alles Mögliche gemacht. Ich habe in der Fahrschule gejobbt und habe da die Autos geputzt. Ich habe die Anmeldung gemacht, von Babysitten, Rasenmähen, diese Klassiker. Ich habe im Supermarkt irgendwelche Regale eingeräumt. Also ich habe wirklich so, im Kino habe ich gearbeitet, auch wirklich, also ganz viel mit Saubermachen irgendwie auch. Ich habe die Kinoseele geputzt und Popcorn verkauft und all diese Geschichten irgendwie gemacht. Das war so. Genau, meine ersten Jobs, die ich da hatte. Und ja, dann so der Start ins richtige, in Anführungszeichen, Berufsleben war dann eine Ausbildung, die ich gemacht habe. Auch da dachte ich wieder, nee, machst was Solides, das ist eine Macht das und dann suchst du dir einen Job und gut. Also auch da, ich war sehr in diesem Mindset, diesen klassischen Weg, den gehe ich jetzt und alles andere ist nicht für mich, einfach weil ich dachte, das ist halt so in dem Umfeld, wo ich unterwegs war. Es ist sowas für mich vorherbestimmtes.
Was
Genau,
war
und
das
habe.
für eine Ausbildung?
Ich habe Veranstaltungskauffrau gelernt in einem Stadtmarketingverein damals. Also ich habe 2,5 Jahre lang von Weihnachtsmarkt, Kindertag, Azubi-Messe, jede Veranstaltung mitorganisiert, die es da so gibt, die man so kennt im städtischen Umfeld. Und da auch wirklich von der Pike weg. Ich habe Plakatrollen geschleppt, ich habe Messestände aufgebaut und alles Mögliche und habe aber dann gemerkt, oh, irgendwie, das ist es nicht. Also auch da wieder größten Respekt an jeden, der langfristig in der Eventbranche arbeitet, weil das ist auch wieder nur nachts, nur Wochenende, so viel Stress, so viel Verantwortung auch. Und du bist immer der Ansprechpartner, ob du was dafür kannst oder nicht, weil du bist halt die Kontaktperson. Und egal, ob da ein Auto irgendwo abgeschleppt wird auf deiner Veranstaltung oder irgendwas umfällt oder wie auch immer die Mülltonne überläuft, du bist in dem Moment verantwortlich. Und da habe ich mir gedacht, boah, nee, irgendwie muss es da noch mehr geben drumherum. Und ja, mir hat dieser kommunikative Part aber immer total Spaß gemacht. Also Pressemitteilungen schreiben, Öffentlichkeitsarbeit machen, das fand ich cool. Und dann habe ich mir gedacht, oh, irgendwie, vielleicht ist das so meine Richtung. Da hat sich das erste Mal so abgezeichnet, dass ich vielleicht gerne dahin gehen möchte. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich gehe nochmal studieren. Also ich bin auch die erste aus meiner Familie, die Abi gemacht hat, die dann studiert hat. Danke. War auch gruselig so, weil auch im Uni-Umfeld, ich konnte niemanden fragen, wie geht das hier? Wie melde ich Kurse an? Warum brauche ich das? Was sind Credit Points? Das war wirklich ja, viel auf einmal, aber es hat geklappt. Und ich habe dann noch einen Bachelor gemacht in Medien und Kommunikation. Und dann tatsächlich habe ich mich selber auch ein bisschen überrascht, habe ich noch einen Master dran gehängt. Also ich habe das dann noch ein bisschen ausgedehnt in dieser Studienphase und habe noch internationale PR-Master studiert. Und genau, das war dann so, damit hatte ich schon mal diesen Baustein, krass, ich bin Akademikerin, ich habe das mitgenommen, habe ich dann irgendwie gemacht, ja. Also, das hört sich für viele jetzt vielleicht so normal an, aber für mich war das wirklich ein Riesending, weil ich nicht dachte, dass ich das mal machen kann und dass das so möglich ist für mich. Und irgendwie hat sich's dann ergeben und ich habe es doch gemacht. Und das war
Mega.
total schön.
Ja,
Genau.
also ich kenne das auch aus dem eigenen Umfeld. Ich hatte auch Freundinnen, die das erste Mal Abi hatten und studiert waren und wo das allein schon ein Riesenschritt war, überhaupt das Abi zu machen und zu überzeugen, warum man halt noch nicht Geld verdient mit Ausbildung und so. Und es hatte auch ganz viele interne Hürden in Richtung, boah, kann ich das eigentlich? Also die hatten auch immer so Glaubenssätze, dass sie irgendwie nicht schlau genug sind oder sowas blöd.
Ja, total. Also ich muss sagen, meine Eltern, die haben mich da schon unterstützt. Die fanden das toll, dass sie, boah, toll, dass du das machst und so. Die haben, also das war zum Glück nicht der Faktor, dass die mich zurückgehalten hätten, aber das war sehr viel intern bei mir, wo ich gemerkt habe, uff, das ist schon eine Überwindung, so diese bekannten Pfade zu verlassen. Und aber es war schon schön auch zu sehen, dass sie mich da anfeuern und das toll finden und das für die auch dann ab einem gewissen Punkt total selbstverständlich, weil so klar macht die das, das läuft ja so. Also das war echt schön zu sehen. Ja.
Mega.
Genau.
Und kamen dir dann während des Studiums schon also Ideen, was du damit dann machen könntest, was deine Stärken sind? Also was ist da in dir ja, es hat dich ja sicherlich auch verändert, deine ganze
Ja,
Perspektive ja damit auch.
richtig. Also ich muss sagen, was ich im Studium total interessant fand, war, dass ich gesehen habe, okay, es ist gut, dass ich erst diese Ausbildung gemacht habe und schon so viel Arbeitserfahrung gesammelt habe, weil ich dadurch mit einem ganz anderen Blick an viele Themen rangegangen bin. Ich war halt auch mit einer dann der Älteren so bei mir im Studiengang, weil die halt oft frisch vom Abi irgendwie kamen, direkt in die Uni sind und ich schon gemerkt habe, okay, diese paar Jahre mehr Erfahrung, wie auch immer man die jetzt nennen möchte, die hat mir dann schon geholfen. Und ich habe gedacht, okay, cool, irgendwie, ich komme hier zurecht, das passt alles. Aber auch da habe ich noch nicht an Selbstständigkeit gedacht. Aber zumindest so, okay, dann habe ich jetzt ganz gute Chancen, mir irgendeinen spannenden Job zu suchen. Oder ne, so ein bisschen, ich muss nicht für immer Teller und Kinoseele und Autos putzen. So, ich kann vielleicht auch was anderes machen. Ja, und habe dann irgendwann bei so einem kleinen Weiterbildungsinstitut angefangen in der Marketingabteilung. Also ich habe auch neben dem Studium immer gearbeitet, um mir das zu finanzieren. Das habe ich, also das ging nicht von zu Hause aus, dass mir das jemand bezahlt hat. Das habe ich dann alles selber gemacht. Genau, und bin dann dort gelandet. Und dadurch, dass das eben so ein recht kleines Unternehmen war und ich dann da in der Marketingabteilung war, habe ich alle Bereiche vom Marketing so ein bisschen mitgenommen, wie das halt in so kleinen Unternehmen ist. Also von der Kundenbetreuung über den so, Ads-Bereich, den Content-Bereich, alles Mögliche habe ich mir halt angucken dürfen über die Jahre. Und da einfach ja schon viele, viele Erfahrungen gesammelt. Und parallel dazu habe ich dann angefangen, hätte ich auch nie gedacht früher, mich weiterzubilden in Richtung Coaching und Training, habe ich dann einige Ausbildungen gemacht. Dadurch, dass ich eben bei diesem Ausbildungsinstitut gearbeitet habe, haben die mir, bin ich ihnen bis heute super dankbar für, diese Tür aufgemacht und haben gesagt, hey, willst du nicht mal so ein, zwei Kurse, die wir hier verkaufen, auch selber machen? Und dann durfte ich als Studentin und dann als Arbeitnehmerin irgendwann auch diese Kurse besuchen, die hätte ich mir halt sonst wahrscheinlich nicht so in der Form leisten können. Und habe mich da über die Jahre einfach auch da weitergebildet. Und
Mega.
ja, das war wirklich toll. Und es hat auch nochmal ganz viele Perspektiven für mich aufgemacht, wo ich dachte, ach, so kann man an Sachen rangehen, cool, und so kann man arbeiten und das geht. Und ja, das war wirklich ganz, ganz toll. Ja.
Was waren das zum Beispiel? Also erstmal interessiert mich, was für ein Jahr ist das jetzt, weil sich ja auch die ganze Medien- und Marketinglandschaft ja enormst verändert hat in den
Ja,
letzten 15, 20 Jahren. Also,
richtig.
wo sind wir da jetzt zeitlich etwa?
Genau, also ich bin jetzt, kann ich auch offenlegen, ich bin jetzt 31 Jahre alt, und bin seit Mitte 2021 nebenberuflich selbstständig und habe es dann irgendwann in eine volle Selbstständigkeit umgewandelt. Und eigentlich so die 5, 6 Jahre davor war ich dann dort auch im Unternehmen, habe parallel eben noch studiert. Also genau, ich bin seit jetzt, ich würde behaupten, seit gut 10 Jahren in diesem Online-Marketing Kosmos unterwegs, und der hat sich natürlich extrem auch verändert in der Zeit. Also genau, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Genau, also wenn
Genau.
ich so zurückschaue, ich weiß noch, ich glaube, ich habe so Instagram das erste Mal, glaube ich, 2010 benutzt und damals war das noch hauptsächlich echt, jeder lädt seine Bilder hoch, man
Ja.
klatscht einen Filter drüber und dann
Ja.
haben wir alle, sind wir alle tolle Hobbyfotografen.
Ja.
Und da war es eher noch wie eine Art Facebook damals oder wie StudiVZ oder was es da alles gab, wo man das eher mit seinen Freunden geteilt hat.
Genau.
Und dann wurde das, also ich würde sagen, wie du sagtest, so diese fünf, also ab 2015 etwa oder ein bisschen davor wahrscheinlich, wurde das immer mehr zu einer Marketingplattform.
Ja.
Und damit hat sich ja generell das ganze Marketing verändert, weil das ja klassisch über Fernsehen gar nicht mehr so möglich ist. Wie früher war es ja Fernsehen und Print, würde ich sagen, und dann ist es jetzt halt online ganz
Ja.
hauptsächlich geworden. Die, genau, und was mich noch interessiert, also das war die Zeit, in der du gelernt hast, wo sich schon viel geändert hat. Und du hattest gerade diese Kurse angesprochen.
Ja.
Was für Kurse waren das? Was hast du
Ja.
da Tolles lernen dürfen?
Ich habe einige Module besuchen dürfen. Also zum anderen, zum einen war es systemisches Coaching, was ich super spannend fand, weil man das ja nicht nur für andere, sondern auch für sich selber anwenden kann und mal ganz anders auf seine Themen drauf gucken kann, wenn man diese Tools halt an der Hand hat. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr bereichernd. Training war ein Bereich davon. Change Management fand ich auch augenöffnend, wo ich gemerkt habe, ach so, krass, so funktioniert das und so kann man Leute mitnehmen, wenn sich was verändert. Und das also auch wieder, was für einen Riesenpart Kommunikation hat in Veränderung, ist mir auch nochmal sehr bewusst geworden. Mediation war ein Teil davon, Moderation, genau, also ganz viele verschiedene Bausteine, die ich da mir angucken durfte und mitnehmen durfte. Und die haben dann echt mit dieser ganzen Arbeitserfahrung, die ich dann hatte, mit den Studiengängen, der Ausbildung, hat das dann so ein sehr am Ende doch stimmiges Gesamtpaket für mich ergeben, was vorher gar nicht so ersichtlich war für mich, dass dieses Puzzle irgendwann mal ein Bild ergeben könnte. Und habe dann gemerkt, cool, irgendwie würde ich daraus gerne was machen. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich überhaupt überlegt habe, in dieses Unternehmertum vielleicht mal so einen Fuß reinzusetzen. Und ich habe das auch eigentlich erst nicht als volle Selbstständigkeit geplant, sondern ich wollte das so ein bisschen nebenbei machen, um halt vielleicht noch ein paar mehr Leuten zu helfen mit ihren Kommunikationsthemen, um mir das mal anzugucken. Und ja, dachte, ich kann das halt so nebenbei mitlaufen lassen und so ein bisschen machen. Und dann, Ja, wurde das sehr schnell sehr groß, weil es gut funktioniert hat. Dann habe ich angefangen, habe Stunden reduziert in meinem Hauptjob und irgendwann habe ich gemerkt, okay, entweder oder. Also entweder du machst es ganz oder du lässt es, weil also ich möchte wirklich dann immer 100% geben und ich konnte dann beides nicht mehr vernünftig machen. Was war einfach, es waren zwei Vollzeitjobs eigentlich zum Schluss hin. Und ja, dann kam die Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht. Und das war, glaube ich, echt die größte Glaubenskrise, die ich in meinem Leben bis jetzt hatte. Also diese Transformation, das war wirklich so krass für mich, weil mit all diesem Hintergrundwissen, was du ja jetzt auch hast und weißt, ne, was da vorher bei mir war, so geschichtlich. Und ich bin ein super, super sicherheitsbewusster Mensch, ist mir da nochmal aufgefallen, weil ich so aufgewachsen bin. Und also diese ganzen Sicherheitsthemen, finanzielle Themen, dieses Nein, immer aufpassen und mach alles planbar und nur keine Risiken. Und dann stand ich vor diesem doch recht großen Risiko, meinen Angestelltenjob, wo ich auch echt gut verdient habe und so, den dann an den Nagel zu hängen und ins kalte Wasser zu springen. Und ich habe echt einige schlaflose Nächte dann verbracht damit und habe mich dann getraut und habe dann wirklich zum 1.1. diesen Jahres die volle Selbstständigkeit angemeldet. Und das war echt ein Schock für mein System. Also vom Kopf her weiß man zwar, es ist alles gut, so, du hast dir das durchgerechnet, das geht, es ist alles fein, aber mein Körper hat echt noch ein bisschen gebraucht, um da hinterherzukommen und das auch zu verstehen. Und ich weiß echt noch, ich bin die ersten Tage immer aufgewacht und war so, oh Gott, ich habe das wirklich gemacht. Krass. Oh Gott. Und ja, irgendwann dehnt sich ja, das ist wirklich so diese Komfortzone ein Stück weit aus, dann ist das nicht mehr so schlimm und man wächst da rein, es ist alles in Ordnung. Aber ich habe da ein bisschen gebraucht. Also es wäre jetzt echt gelogen zu sagen, ja, ich habe mich dafür entschieden, dann habe ich das ganz lockerlässig gemacht. Das war schon echt ein Prozess, aber ja, ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich es gemacht habe und hoffe vielleicht, wenn es der eine oder andere hört, dass das den Leuten auch Mut macht, dass man, auch wenn man nicht dieses Unternehmergehen in der Familie hat und auch wenn keiner um einen rum das macht, das trotzdem geht. Also das alles, wenn ich das kann, kann das jeder andere auch wirklich. Und ja, das fand ich eigentlich schön zu sehen, dass es funktioniert hat. Und jetzt funktioniert es schon seit 10,5 Monaten in Vollzeit.
Mega. Also erstmal Glückwunsch dazu.
Danke.
Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe es auch eine ganze Weile nebenher versucht. Das ist einfach ab einem gewissen Punkt zu viel, weil einerseits, also ich bin jedenfalls jemand, mein Job hat mich auch zum Teil nach der Arbeit beschäftigt, beziehungsweise wurde ja so eine gewisse Gehirnhälfte schon benutzt. Und wenn ich dieselbe dann auch nochmal brauche für meinen Job, aber auch selbst wenn ich eine andere brauche, also wenn ich jetzt eher kreativer dann arbeiten will, als wenn das getrennte Sachen sind, gelang mir der Switch auch gar nicht so oft. Also es war wirklich ein Zerrissensein. Ich fand es auch anstrengend, aber ich weiß auch noch das Gefühl, als ich dann erst machte, wie jetzt. Und das geht jetzt jeden Tag so, dass ich jetzt ganz alleine gucke, wie ich weitermache. Und so. Also es war auch für mich krass. Das war ja trotzdem aber eine Zeit auch, das also wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, hast du dich das erste Mal selbstständig gemacht, also so nebenbei, 2021 oder so hast du gesagt, ne? Das war also Corona-Zeit. Hatte das damit was zu tun?
Tatsächlich schon ein Stück weit, weil ich da einfach mehr Zeit hatte. Also ich hatte zwar meinen Job, der mich sehr gefordert hat und wo ich auch an sich happy war, es war also alles gut, aber dadurch, dass dieses ganze soziale Umfeld weggebrochen ist, ich eigentlich ja nur noch zu Hause war, hatte ich das erste Mal Zeit, um mich so wirklich intensiv mit dieser Idee, die irgendwann mal so langsam aufkam, auseinanderzusetzen und habe dann gedacht, okay, dann. Also jetzt, ich habe wirklich sonst außer Arbeiten und ich darf einmal am Tag ein bisschen spazieren gehen, habe ich hier nichts zu tun. Ich mache das jetzt einfach. So, was soll denn passieren? Baue mir eine Homepage. Ich guck mal, ich schreibe so meinen Plan und überlege mir, was will ich denn machen? Also Corona war da tatsächlich mit so einem Katalysator, weil ich einfach auf einmal ein bisschen mehr Zeit hatte. Weil sonst, glaube ich, in einem vollen Alltag das nebenbei noch aufzubauen, ist schon auch nochmal sportlich. Also ja, das war mit ein Faktor auf jeden Fall.
Und du nennst dich ja jetzt die Marketing-Komplizin.
Ja, genau.
Was machst du da dann genau? Was genau bietest du an?
Also ich habe mir zur Herzensangelegenheit gemacht, dass ich Selbstständigen und Unternehmern Content Marketing beibringe, dass die wirklich selbstständig ihre Kanäle betreuen und bespielen können, ohne dass das in absoluten Stress ausartet, dass das professionell ist. Ich bin so ein bisschen, bevor es an die Agentur nach draußen geht, wenn man es erst noch selber machen möchte in-house, dann kann ich helfen. Also ob das jetzt wirklich ein Solo-Selbstständiger ist oder eine Abteilung, also solange es in-house ist, kann ich da eigentlich helfen. Und habe mir da eben auf die Fahne geschrieben, dass Content Marketing für jeden machbar und einfach und ja mit Spaß irgendwie zu lösen sein soll. Deswegen auch dieses Komplizinnen-Ding, weil mir ist ganz, ganz wichtig, dass man das auf Augenhöhe macht und das nicht alles so super streng und nach Formel X immer ablaufen muss. Also ich gucke wirklich sehr intensiv am Anfang, was ist das für eine Person oder für eine Firma, was wurde schon gemacht, wo wollen die hin, was hat schon geklappt, was nicht. Und dann bauen wir wirklich einen Plan, der explizit für diese spezielle Situation funktioniert. Weil wenn jemand sagt, ja, ich habe so 5 Stunden die Woche, die könnte ich da irgendwie reinstecken und der Plan, da brauchst du aber mindestens 10 Stunden die Woche für, dann funktioniert es halt nicht. Also genau, Leuten das einfach so ein bisschen näher zu bringen, dass sie das wirklich auch selber machen können, das ist so mein Ziel und ja, das mache ich in der 1:1-Betreuung, aber auch in Workshops und Vorträgen, wenn es größere Gruppen sind. Und manchmal möchten die Leute ja auch fertige Konzepte und Strategien schon haben, auch das mache ich. Genau, also bei mir lernt man, wie es geht, dass man. Ob es jetzt Instagram, LinkedIn ist, ob es der Newsletter ist, ob es die Webseite mit SEO-Texten ist, dass ich einfach meine Kanäle eigenständig sauber im Griff habe. Das ist mein Ziel.
Mega. Und das, da kenne ich so viele, die das brauchen. Und es ist tatsächlich ein Riesenthema. Und also der Schluss, zu dem ich gekommen bin, man kann das schwierig auslagern. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wie es geht, selber.
Richtig. Ganz genau. Also es gibt viele super fähige Agenturen, die das auch machen können, die wirklich sich da sehr reindenken, die eng im Austausch sind mit den Firmen, das geht. Aber ich bin auch der Meinung, also wenn es möglich ist, das intern abzubilden, finde ich das eigentlich immer cooler, weil niemand ist so nah am Produkt, an den Kunden, an allem dran, wie die Leute im Unternehmen. Das ist immer ein Ticken schwieriger, wenn ich extern bin, diese Infos zu kriegen, die Inhalte zu bekommen. Und deswegen finde ich das immer ganz schön, wenn das irgendwie in-house abgebildet werden kann. Und der brauchen tut es fast jeder, weil ich sehe so oft, dass die Leute es eh schon machen. Also die sind schon dabei und stecken da ganz viel Zeit und Nerven, teilweise Geld rein und sind dann irgendwann frustriert, weil es nicht die Ergebnisse liefert, die sie sich wünschen. Da kommen dann doch keine Gespräche bei raus, doch keine Kunden bei rum, weil man es halt dann doch nicht so perfekt macht, dass der Algorithmus einen auch wirklich findet und ausspielt, weil man die Spielregeln halt nicht perfekt kennt. Und da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, das ist so dieses Grundthema an allem, nur weil du noch nicht weißt, wie dieses Spiel funktioniert, heißt das nicht, dass das nicht irgendwann möglich ist für dich, ne? Ob es jetzt Content Marketing ist, ob es die akademische Welt ist, ob es Unternehmertum ist, du brauchst eigentlich nur mal jemanden, der dir so ein bisschen zeigt, wie das Ganze funktioniert, und dann kriegst du das hin. Und ja, ich finde es so ein bisschen unfair, wenn man sagt, ja, nee, das musst du sofort an eine Agentur auslagern, weil das kannst du nicht selber. Erstmal probieren. Vielleicht klappt es ja, vielleicht wird es ja gut.
Ja, und für viele kleinere, sag ich mal, also ich rede jetzt eher von entweder Artists oder also die jetzt kein fettes Management haben, was das übernimmt. Oder von so Solopreneuren oder ne, Small Business, da kommt das mit Agentur schwierig in Frage. Aber selbst wenn Sie eine Assistentin haben, die Ihnen hilft, ist es trotzdem meiner Meinung nach mittlerweile umso wichtig. Es wird so wichtig, dass man sich zeigt. Man kann sich, glaube ich, nicht mehr verstecken. Also diese Authentizität ist super wichtig geworden, immer mehr. Ja?
Total.
Und deswegen ist halt wichtig, dass man es irgendwie lernt, selber zu machen. Auch wenn ich dich jetzt wahrscheinlich aus der Kalten erwische, weil ich dich das nicht vorher
Jetzt bin ich gespannt.
gibt es so ein paar klassische Fehler, ich weiß nicht, so Trugschlüsse oder so, die Leute machen, wo sie denken, hä, wenn ich jetzt das aber mache, warum klappt das dann nicht? Warum kommt dann nichts
Ja,
darum?
also tatsächlich ist oft, was ich ganz, ganz oft sehe, ja, ich poste doch ganz viel. Warum bin ich nicht schon bei 10.000 Followern? Warum dies, das, jenes? Weil es tatsächlich, also wirklich mein Grundsatz ist immer, Qualität vor Quantität. Natürlich muss man eine gewisse Frequenz hinkriegen, egal welches Medium das ist, ob das ein Blog ist, ob das ein Newsletter ist, ob das Social Media ist. Ne? Also es gibt schon so bestimmte Frequenzen, an die sollte ich mich halten. Aber also bevor ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal Instagram, weil wir das jetzt hatten als Beispiel, bevor ich da 5-mal die Woche was raushaue und die Qualität ist so, und es ist gar nicht so toll geschrieben und irgendwie ist das alles nicht so rund. Oder ich mache 2-, 3-mal die Woche und dafür in richtig toller Qualität, dann habe ich damit eine viel höhere Chance, dass das gut funktioniert. Also ein Riesentrugschluss ist immer, je mehr, desto besser. Und die Qualität, also gerade mit der KI ist das jetzt gerade sehr verlockend, dass ich sage, dann lasse ich mir da halt 300 Posts rausspucken und dann veröffentliche ich da halt ich die halt so. Und man vergisst aber so ein bisschen, nee, Qualität ist schon immer noch ein Faktor, auch da. Also das auf jeden Fall. Und das Zweite, was ich immer wieder erlebe, was ich total krass finde, ist, dass die Leute davon ausgehen, eine Riesenanzahl Follower, wenn wir jetzt bei Social Media bleiben, ist gleich Erfolg. Aber es gibt so viele Accounts, die haben Tausende von Followern, da kommt nicht ein Kundentermin, da kommt nicht eine Anfrage bei rum, weil die es irgendwie verpasst haben, sich eine ordentliche Community aufzubauen und Vertrauen herzustellen und ihre Expertise zu zeigen. Und also wenn ich meinen eigenen Account nehme jetzt als Beispiel, der ist super klein vergleichsweise, aber da kommen regelmäßig super hochwertige Anfragen drüber rein, weil der einfach ordentlich aufgebaut ist. Und also das würde ich sagen, wirklich, wenn man sich eins mitnehmen kann, ist es, lass also wirklich nicht beeindrucken lassen von so Riesen-Accounts. Das heißt nicht immer was. Also klar, Riesen-Followerschaft und eine toll aufgebaute Community, das ist natürlich das Nonplusultra, aber man kann auch mit kleinen Accounts echt viel reißen, wenn die gut gemacht sind. Da muss man keine Angst haben und sich auch nicht verstecken.
Also das kann ich bestätigen, ja. Ich habe 8.000, weiß nicht, 600 Follower oder so.
Ja.
Ich habe 2017 angefangen und ich hatte keinerlei Plan und Strategie. Es war ja ein Hobby. Ich habe
Ja.
einfach nur am Anfang Bilder gepostet mit Songtexten, die ich mag.
Mhm.
Ein bisschen bunt und ein bisschen hübsch. Jetzt war schon das erste
Ja.
Problem einmal Englisch, einmal Deutsch. Dann habe ich angefangen, meinen Podcast da so rein zu posten. Dann habe ich irgendwie... Ich weiß nicht, dann habe ich angefangen, weil dann hatte ich Transplantation und habe ich private Sachen reingepostet. Und die Leute waren gar nicht miteinander, es gab keine Community. Und
Ja.
ich dachte auch, ja, ich habe doch viele Follower. Also ich mache jetzt so ein Festival, so ein Musikfestival online. Und das, also sorry, wenn ich das ein paar Mal poste, dann kaufen die mich ja wohl.
Ja.
Es ist ja online, also ist ja egal, ob
Ja.
aus Deutschland oder aus Amerika sind. Und nee, das hat überhaupt, das ging gar nicht auf. Also ich habe zum Teil auch mit dem anderen Account, den ich habe, wo ich ein paar hundert habe, vom Prozentualen viel mehr Leute angesprochen.
Ja.
Und das hat mich auch total überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Und tatsächlich, ich habe es dir vorhin gerade erzählt, ich mache halt gerade so eine Umwandlung, ne?
Ja.
Entwickle mich gerade zur Personenmarke einfach, dass die Leute überhaupt eine Bindung zu mir kriegen, weil ich habe nichts davon, wenn die meine, wenn die irgendwelche Songtexte mögen. Das bindet sie nicht an mich. Und habe da aber eben auch ein paar Leute verloren. Dafür ist meine Reichweite, glaube ich, um 300% hochgegangen.
Ja, irre, oder? Das ist wirklich,
Wahnsinn.
also ich verstehe auch total, dass man das erstmal so nicht vermutet, wenn man neu da reinkommt, ne? Weil es ist eigentlich nicht logisch. Man denkt ja, okay, mehr Follower ist gleich mehr Reichweite ist gleich, dann verkaufe ich mehr oder dann erreiche ich mehr, dann kann ich mehr Termine ausmachen oder was auch immer das Ziel ist von diesem Account. Aber oft ist es genau andersrum. Aber spannend, dass du das auch so beobachtet hast dann, ja. Gut, das stützt meine These, gut.
Das Problem ist ja auch, ich hatte ja überhaupt kein Ziel. Also es war ja, ich habe einfach wirklich aus Hobby. Das
Ja.
heißt, ich habe mir eben auch Leute rangeholt, die auch das als Hobby haben, aber nicht mal ansatzweise bereit sind, dafür zu bezahlen und schon gar nicht Interesse an mir haben. Ja. Und auch wenn das Festival jetzt nicht nur ich bin, aber das, was ich in dem Festival symbolisiert habe und die Leute, die ich eingeladen habe, das hatte mit mir zu tun. Aber
Ja.
die Leute hat das ja nicht gejuckt, weil die wollten ja weiterhin irgendwelche Lyrics, die sie auch mittlerweile auf Apple Music oder in Spotify
Ja,
finden
daran
kann.
haben die sich gewöhnt bei dir. Genau, das ist, warum die da waren.
Genau, also
Absolut.
das wäre sehr sinnvoll gewesen, sich planen zu. Ich habe mich immer gefreut, ich hatte immer Follower, Follower und Likes und so, aber genau, wir haben nie auch, ich habe auch, war auch gar nicht so kommunikativ, ich habe auch gar nicht mit denen geredet oder so.
Ja, richtig. Das ist ganz, ganz oft, wenn die Leute wollen dann wissen, wer ist denn die Person dahinter? Also, was verbindet mich vielleicht mit der? Warum finde ich die sympathisch oder auch nicht? Also, diese persönliche Ebene ist ja oft das, was es ausmacht. Und wenn man die nicht sieht, dann wird es schwer, eben eine Verbindung aufzubauen. Ganz genau.
Sehr gutes Stichwort. Das war der Grund. Ich habe mich tatsächlich bewusst, also nee, unbewusst, aber irgendwie schon bewusst hinter meinen Sachen versteckt, weil da war ganz viel Angst
Ja.
mit verbunden. Also bei mir, das, was du mit Selbstständigkeit hattest von der Familie her, habe ich zwar an sich auch schon. Jetzt will ich aber auch noch als Künstlerin. Also ich will auch selber Musik machen. Ich
Ja.
will, wenn ich künstlerisch arbeite, ich habe Malbücher und solche Sachen. Ich schreibe Bücher. Wenn ich das verkaufen will, ich wollte mich hinter einer Marke, hinter was anderem verstecken. Ich wollte nicht so gesehen werden. Was machst du jetzt, wenn jemand zu dir kommt, du gibst ihm super Tipps und er hat aber einfach Angst. Er hat
Ja.
Angst, sich zu zeigen.
Das habe ich ganz oft tatsächlich. Das hatte ich selber auch am Anfang. Also das sind so, das ist total komisch, weil man macht das ja, weil man gesehen werden will irgendwo. Ich will ja Reichweite, aber gleichzeitig hat man diese, oh Gott, was ist, wenn das jemand sieht? Was ist, wenn das jemand findet? Und gerade, ne, dann, keine Ahnung, Lisa Müller aus der 3B damals, die sieht das dann. Und das sind die Leute, vor denen man dann Angst hat. Das ist so bescheuert, aber also ganz, ganz vielen Leuten geht das so. Und was wirklich hilft, ich weiß, das ist immer schlimm, aber ist dieses ein, zweimal durchgehen und trotzdem machen und feststellen, es passiert gar nichts Schlimmes. Es passiert nichts. Am Anfang ist die Reichweite eh so klein, es juckt niemanden. Also man nimmt sich selber da auch immer viel, viel wichtiger, als alle anderen einnehmen. Und auch alle anderen haben natürlich den Content nicht so präsent vor Augen wie man selber. Ich weiß natürlich, was ich die Woche gepostet habe und wie das alles zusammen aussieht und das baut perfekt aufeinander auf oder auch nicht. Alle anderen, für die ist das beim Durchscrollen so ein kurzer Impuls und die haben nicht im Kopf, wie das komplette Profil aufgebaut ist und so weiter und so fort. Also wir sind da auch immer sehr, sehr streng mit uns selber, weil wir das ja super, super präsent haben, was wir da machen. Aber das ist also wirklich diese Angst, so ein bisschen mal beiseite schieben, durchgehen und gucken, was passiert. Wenn jetzt jemand wirklich sagt, kategorisch, ich will mich nicht zeigen, ich habe da so ein Problem mit, man kann sowas auch ohne ein Gesicht bauen, das geht. Egal, ob das jetzt eine Webseite ist, ob das Newsletter ist, ob das Social Media ist, das ist schon möglich. Es ist nur ein bisschen einfacher, wenn man eine Person dazu hat. Aber auch da kann man Konzepte finden, die ohne ein Gesicht funktionieren, theoretisch. Also das geht. Aber erstmal würde ich so probieren und ja, also auch ich musste da durch. Auch ich habe mich am Anfang echt so, oh, nee, ich möchte das nicht. Aber es hilft ungemein und ja, auch jetzt, wenn ich mir meine alten Sachen angucke, denke ich, uff, also die Videos von ganz früher, ja gut, aber die braucht es, damit man halt lernt und besser wird. Und jetzt ist es okay. Also jetzt die Sachen, wo ich denke, die kann man sehen, es ist alles in Ordnung. Da müssen alle mal durch, ne? Und also wenn wirklich mal ein dummer Kommentar kommt, sage ich, hey, cool, ist ein Kommentar, ist Engagement, danke. Nehme
Genau,
ich mit.
ich antworte sogar drauf mittlerweile mit
Ja,
irgendeinem
gib mir noch ein bisschen.
Emoji. Ja.
Also kommt, ich muss sagen, bis jetzt hatte ich wirklich Glück, kam vergleichsweise wenig, aber dann denke ich mir wirklich eher so, ey, cool, ich bin relevant genug, dass es Leute vielleicht sogar mal ärgert, was ich mache. Das ist ja cool. Also, ja, aber diese generell, wenn man das öfter macht und sich zeigt, dann merkt man einfach, okay, es ist wirklich diese Komfortzone, auch da wieder, die wird größer. Irgendwann ist das nicht mehr schlimm. Irgendwann, wenn ich jetzt wieder Instagram als Beispiel nehme, irgendwann habe ich kein Problem mehr damit, mein Handy in die Hand zu nehmen und in eine Story reinzuquatschen. Und auch wenn die Haare nicht perfekt liegen und. Irgendwann ist das normal und man gewöhnt sich daran auch. Ja, aber
Also, ich, ja.
es ist schwierig, definitiv
Ja.
am Anfang.
Also, ich kann das bestätigen. Ich schaffe es mittlerweile eben so Videos. Ne? Ich habe auch Podcasts ja erst auch gemacht, um mich verstecken zu können.
Ja.
Aber Stories schaffe ich noch nicht. Das schaffe ich. Das ist mir zu
Das ist sehr
spontan.
nah,
Ja,
ja.
das kann ich dann nicht so gut löschen und so. Das, oder schneiden vor allen Dingen nicht. Also, irgendwie, das habe ich noch nicht. Aber das schaffe ich auch noch. Ich hab schon
Ja.
vieles, vieles überwunden.
Richtig. Und auch das ist was, irgendwann, wenn es soweit ist, traut man sich, dann macht man das. Und auch da merkt man, oh, okay, ich lebe doch, es passiert gar nichts Schlimmes.
Kann ich bestätigen. Also vor allen Dingen irgendwann, ich bin zum Teil erschrocken, dass ich mich manchmal in Interviews hocke, halt so gar nicht. Ich gucke nicht mal mehr, wo, was weiß ich, also meine Wimpern zum Beispiel sind total hell. Und wenn das Licht blöd drauf fällt, sehe ich halt echt ein bisschen anders aus. Ich im Nachhinein erst denke, wow, es juckt mich wirklich gar nicht mehr, wie du aussiehst. Ja, also da gewöhnt man
Richtig,
sich
ja, auch das.
schnell dran. Ja, das stimmt.
Ja, aber gerade diese Instagram-Stories finde ich ist so ein Phänomen. Also, ich habe eine Kundin gehabt, die war regelmäßig im Fernsehen und hat gesagt, das ist völlig fein für sie, da sind lauter Kameras und das war völlig. Aber sie sagt, eine Insta-Story, boah, nee, das ist irgendwie, weil das ist so viel näher und intimer und spontaner und wie
Ja.
gesagt, da wird nicht mehr groß bearbeitet und geschnitten und
Ja.
so. Und also, klar, man könnte auch für die Story vorproduzieren und schneiden und es dann hochladen und so,
Ja.
wenn man möchte. Aber selbst so jemand, der wirklich Kameraerfahrung hat, sagt dann, das finde ich irgendwie gruselig. Und das fand ich so spannend. Also das ist auch völlig valide, diese
Ja.
Angst und diese Sorge. Das haben ganz viele Leute. Da ist man nicht alleine mit, auch wenn sich es oft dann so anfühlt. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ich habe dir gesagt, ich habe 2017 angefangen, jetzt mal nicht mehr nur so privat Fotos so hochzuladen. Zwar auch erst hobbymäßig, aber schon dann ziemlich schnell mit der Absicht, auch damit Geld zu verdienen. Und also ich kann es jetzt nur für Instagram sagen und auch für Podcast. Beide Plattformen haben sich enorm verändert, Instagram sehr viel mehr. Was jetzt Kommunikation und Marketing angeht. Also ich hatte damals gab es das Thema Reichweite, glaube ich, in dem Sinne gar nicht, dass die irgendwie dann reduziert wurde, wenn man nicht oft genug postet. Es gab keine Reels, also verschiedene Formate, sondern wo man jetzt auch noch mal abwägen musste. Wie hältst du damit? Das sind ja, weil du sagst ja, machst ja Instagram und noch andere Plattformen. How? Weil es
Das
ist so
frage ich mich auch
undurchsichtig.
manchmal.
Ja.
Ja, aber im Endeffekt ist es schon. Also wirklich dieses am Ball bleiben ist so, so wichtig. Zum einen, indem man selber wirklich die ganze Zeit aktiv diese Plattformen nutzt, weil dann kriege ich natürlich mit, oder gibt es ein neues Feature oder ist ein Knopf neu, Sachen verändern sich. Also, und indem man auch wirklich sehr, sehr engmaschig reportet bei sich selber und guckt, was hat funktioniert, was nicht, warum, was habe ich anders gemacht. Auch ganz, ganz wichtig, dass man da guckt. Und sonst natürlich gibt es so alle möglichen Seiten oder auch Accounts, wo man sich dann informieren kann. So gibt es generell Updates, ist irgendwas neu. Aber es ist nicht so ohne, das stimmt schon. Man muss wirklich immer gut mitkriegen, was ändert sich. Und gerade wenn man verschiedene Kanäle hat, muss man eben gucken, wie funktionieren die gerade generell. Also ich meine, es gibt so grundlegende Spielregeln und Mechanismen, egal auf welcher Plattform, wo ich denke, dass die sich ändern, ist sehr unwahrscheinlich, so ganz, ganz grundsätzliche Sachen. Aber natürlich diese
Nenn mal ein paar.
Feinheiten, genau.
Nenn mal ein
Also
paar,
was?
also wahrscheinlich Häufigkeit oder.
Ja, sowas. Oder generell, ich muss einfach gucken, in welchem Format bin ich denn unterwegs? Also in welcher Situation erwische ich meine Zielgruppe, wenn die das lesen, wenn die das aufmachen? Wie, ne, eignet sich da eher was Langes, was Kurzes? Mit welchem Ziel schreibe ich die an oder veröffentliche ich meine Sachen? Also wenn ich das immer im Hinterkopf habe, fahre ich schon sehr, sehr gut. Da ist so ein Punkt, den ich auch immer, immer, immer wieder dann ranhole, ist diese Customer Journey. Also ich muss mir halt überlegen, von einer völlig unbekannten Person hin zu jemandem, der vielleicht irgendwann mal mich so gut findet, dass er was bei mir kaufen möchte, buchen möchte. Wo ist der gerade auf seiner Reise? Wie geht's dem? Was braucht er? Und mit welchen Infos muss ich den an dieser Stelle versorgen, damit der happy ist und damit der weiterrutschen kann auf dieser Reise? Und wenn ich das weiß, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen, finde ich immer. Ich muss halt mich und mein Produkt super gut kennen und die ganz, ganz exakte Zielgruppe. Und viele, die fangen an und entwickeln erstmal und machen Produkte und schmeißen sie raus und fragen sich dann, für wen ist denn das eigentlich? Und also es passiert oft, es ist irgendwo auch normal ein Stück weit, glaube ich, dass Leute das machen. Aber eigentlich müsste ich erstmal gucken, für wen ist denn das genau und was brauchen die? Und wenn ich das weiß, dann ist ein Algorithmus hier und da ist dann eher sekundär fast schon, finde ich. Aber ja, man muss schon up to date bleiben und sich so ein bisschen informieren, und da genau am Ball bleiben.
Okay, jetzt hast du ja selber auch zu dem ganzen Wissen rund um Marketing und Kommunikation, bist du ja eigentlich selber auf einer ganz neuen Reise jetzt noch, ne? Also eigentlich als Unternehmerin, ne? Wo man ja auch nochmal ganz neue Spielregeln, weil du musst dich selber um deine Vorsorge kümmern und so weiter. Du musst dafür sorgen, dass es auch irgendwie, dass du einen Puffer hast, wenn es halt mal Gründe gibt, warum man nicht am Start sein kann. Was hast du in den letzten, ich nehme mal an, es ist nicht nur die 10 Monate, es ging ja auch davor schon ein bisschen los. Was hast du da für dich gelernt?
Oh, so viel. Also, das war wirklich auch für meine persönliche Entwicklung so ein Katalysator, diese Selbstständigkeit. Das hätte ich nie gedacht, was da noch möglich ist an Entwicklung. Also, ich habe extrem viel gelernt. Natürlich zum einen dieses komplett neue Umfeld, wie du schon sagst, ich muss mich auf einmal selber versichern und vorsorgen und meine komplette Woche, meine Zeit selber managen und wann mache ich was? Und oh, ich kann ja nicht nur mit Kunden arbeiten. Ich habe ja auch auf einmal Orga-Sachen, um die ich mich kümmere. Und, und. Also allein dieser Batzen ist schon was komplett Neues für mich gewesen. So dieser Wechsel vom Angestelltentum in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum, der ist, das unterschätzt man, glaube ich, wirklich oft. Das ist schon krass, wie anders man arbeitet auf einmal. Aber was ich vor allem gemerkt habe, ist, und das ist so, es hört sich so abgedroschen, aber wie wichtig Selbstfürsorge ist. Also wirklich dieses. Ja, du kannst theoretisch dir deine Woche total vollknallen und Termine machen, aber vielleicht planst du auch mal hier und da eine Pause ein oder mal ein längeres Wochenende oder du musst auch mal in Urlaub fahren und guck, dass das irgendwie möglich ist, dass du mal 2 Wochen vielleicht dich rausnimmst aus allem. Und ja, aber ich glaube, dass warum Burnout dann für viele auch irgendwann ein Thema wird, ist, weil man macht ja gerne, was man macht und man hat auf einmal eine ganz andere Motivation dahinter, weil, oh, das ist mein eigenes und jetzt kann ich richtig loslegen. Und dann geht das so, so schnell, dass man über seine Grenzen geht und ja, wie gesagt, dann mache ich später Feierabend, dann mache ich mein Wochenende durch, dann mache ich den Abendtermin halt noch. Ne? Diese ganzen Geschichten und da echt gut auf sich zu achten und wie wichtig das ist, das war wirklich ein ganz großes Learning für mich, weil am Ende des Tages, wenn man selbstständig ist, ist die eigene Arbeitskraft und das eigene Wohlbefinden ja das höchste Gut, weil wenn ich krank werde und ausfalle, dann war es das auch so ziemlich mit diesem Business. Klar, wenn ich jetzt super groß bin und viele Mitarbeiter habe, dann kann ich mich eher schon mal rausziehen, aber gerade so in den ersten Monaten und Jahren basiert das ja zu 99% auf dir als Person. Und also das habe ich extrem lernen dürfen, dass das wichtig und richtig und extrem produktiv ist, auch mal Pause zu machen und gut auf sich zu achten.
Voll.
Definitiv.
Voll.
Und das Zweite ist, Bauchgefühl hat immer recht. Also das war, boah, das, also ich hätte das nicht gedacht, wie akkurat das ist. Ich habe ganz am Anfang dann oft nicht drauf gehört, weil ich dachte, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl bei, aber an sich, so auf dem Papier, spricht da jetzt nichts dagegen, dass ich das mache, dass ich mit diesem Kunden arbeite, dass ich das annehme, wie auch immer. Und immer, wenn ich nicht drauf gehört habe, bin ich auf die Nase gefallen und habe es bereut, weil irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, das passt so gar nicht, obwohl es am Anfang eigentlich keine Anzeichen für gab. Und mittlerweile nehme ich mir das tatsächlich raus, wenn mein Bauch sagt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, dass ich das dann ablehne, auch wenn es keine offensichtlichen Gründe dafür gibt. Aber auch das muss man, glaube ich, erstmal lernen, dass man sich da vertrauen darf und dass das okay ist. Und man muss nicht alles machen, man muss nicht jeden Auftrag annehmen, man muss nicht mit jedem zusammenarbeiten, wenn man ein komisches Gefühl hat. Also auch so Selbstschutz, Selbstfürsorge. Darunter läuft das, glaube ich, alles am Ende.
Das habe ich auch gelernt und das ist auch ein wichtiger Grundsatz für mich geworden, dass ich es nicht vom Kopf her verstehen muss, sondern dass mir es reicht, wenn ich, bei mir ist es oft so eine Verwirrung, weil irgendwas nicht zusammenpasst an Gefühl. Das reicht mir oft auch auf die Gefahr hin, dass ich jemand anders damit Unrecht tue. Hat meine Erfahrung auch gezeigt. Ich tue mir am meisten Unrecht, wenn ich das ignoriere. Ja, das ist für mich auch ein Grundsatz geworden.
Total. Aber das ist so, ja, gerade wenn man eben wieder in so einem typischen Umfeld aufwächst, wo das, nee, das sieht doch gut aus, mach das doch mal und so, da lernt man das auch nicht, dass man da drauf hört und dass das wichtig ist. Und ja, also das war ganz neu für mich, dass das auch in diesem Arbeitskontext völlig seine Berechtigung hat, auf seinen Bauch zu hören. Ja. Und ich glaube, also, um die drei voll zu machen, das dritte und letzte Learning für mich ist echt, wie wichtig ein gutes Netzwerk ist. Und das meine ich gar nicht nur im Sinne von Business-Kontakte, sondern einfach Menschen, mit denen man sich austauschen kann, auf Augenhöhe, die es gut mit einem meinen, wo man offen und ehrlich sein kann. Weil gerade wenn man sagt, oh, das ist alles so ein bisschen neu für mich, und dann ist es so, so gut, wenn man mal Leute fragen kann, wie machst du das denn? Wie geht's dir damit? Kannst du mir mal helfen? Können wir uns mal austauschen? Also sich da ein, zwei Leute reichen schon zu suchen, mit denen man wirklich offen und ehrlich sprechen kann, ist so viel wert. Und natürlich, klar, längerfristig ein großes Netzwerk ist auch einfach ein großes Netzwerk an Möglichkeiten. Aber einfach auf dieser persönlichen Ebene fand ich das ganz, ganz wertvoll, so ein, zwei andere Leute zu haben, die auch in dieser selbstständigen oder unternehmerischen Schiene sind, mit denen ich auch mal über sowas sprechen kann. Weil natürlich konnte ich jetzt meiner Familie zum Beispiel sagen, ja, ich hänge gerade da, und dann sagen die, okay.
Geh wieder in deinen Job, da ist sicher. Ja.
Ja, genau. Also, weil
Ja.
woher soll das auch kommen, ist ja völlig logisch, ne? Und das, ja, also auch das unbedingt lässt sich auch wieder unter diesem Selbstfürsorgeschirm so ein bisschen packen. Guck, dass du ein Support-System hast, dass du Leute hast, mit denen du sprechen kannst. Ja.
Super, super wichtig, vor allen Dingen, wenn man keine so Vorbilder in der Familie oder eben Freundschaft sogar hat, also Freundeskreis,
Ja.
wenn man neue Wege geht, die andere. Oft sind andere ja diese Wege oder so ähnlich schon gegangen und das hilft ungemein. Gerade auch jetzt im künstlerischen Bereich, wo ich dann auch sehe, okay, damit strugglen alle zum Beispiel. Das hilft mir, weil dann muss ich nicht an mir selber zweifeln, sondern kann vielleicht sogar Teil der Lösung sein, indem ich
Ja.
mir Gedanken mache und das anderen wieder weitergebe. Finde es auch super, super bereichernd. Ja.
Ja, voll
Gibt es
schön.
was, woran du gerade arbeitest, was in Planung ist?
Ja, tatsächlich bin ich mit einer auch Partnerin, Kollegin, wie auch immer, dran. Wir bauen gerade eine Kursplattform auf, pharma-onlinekurse.de. Genau, wo es einfach darum geht, dieses Wissen, was ich jetzt zum Beispiel auch meinen Kunden dann immer vermittle, nochmal in Kursform auszulagern für die, die sagen, ich hätte das gern irgendwie ein bisschen kleiner oder ein bisschen in meinem eigenen Tempo, dass man da eben dann sich da durchklicken kann. Und der erste Kurs, der ist auch schon online, for free tatsächlich. Genau, da geht es einfach darum, wenn ich so bei Instagram einsteige oder optimieren will, na, worauf muss ich achten bei meinem Profil, wenn ich die verschiedenen Formate nutze, was sollte ich da beachten und so. Genau, der ist schon draußen, und da ist der langfristige Plan, das eben zu einer richtig schönen großen Plattform auszubauen. Ja, auch ganz spannend.
Mega cool. Als wir gesprochen hatten, hast du gesagt, dass das dich für dich nochmal eine neue Herausforderung wird, dann vor der Kamera zu sprechen.
Ja.
Hast du das Problem für dich schon gelöst?
Ja, das war auch sowas wieder, wo ich auch gemerkt habe, oh, ein neues Medium ist irgendwie anders. Es ist nicht mein Handy, das ist eine Kamera, die da steht und wo jemand anders hinter der Kamera sitzt. Und ja, es war auch für einen Moment, war es mir total unangenehm, dass ich auf einmal da sitze und andere Leute mir dabei zugucken, wie ich in diese Kamera spreche und mich verhaspel und nochmal ansetze und so. Ja, aber das war wirklich Also war ein super herzliches, nettes Miteinander, was wir da hatten. Und dann habe ich mich auch schnell rausgezogen aus diesem Unwohlsein. Und dann ging's. Ja, aber es war schon eine neue Erfahrung, hat mich Überwindung gekostet. Ich habe es trotzdem gemacht und das Ergebnis ist echt, ist okay geworden, glaube ich. Ja. Dafür, dass
Super.
ich es das erste Mal so in der Form gemacht habe. Ja.
Der Schlüssel ist mal wieder diese Überwindung. Man kommt dann rein, aber du, ich sag's dir,
Ja.
ne? Ich habe vor 3 Jahren schon mal Kurse aufgenommen und dachte dann, also ich kann das ja wohl, ja. Nee, ich saß. Ich sitze jetzt wieder vor den. Ich nehme gerade auf und weil ich dann irgendwie dachte, ich kann das, aber da ist in der Zwischenzeit halt in mir auch nochmal so viel Neues pa passiert, wo auf einmal neue Zweifel kamen, weil ich ja denke, ich bin ja schon weiter. Oh Gott, ich würde am liebsten mal ein Video nur mit den ganzen Verhaspeln oder wo ich dann
Ja.
irgendwie einfach, ey, wo ich dann echt die Augen rolle oder einfach aufstehe und kurz weggehe, obwohl die Kamera noch an ist, weil ich nicht mehr kann. Weil man sagt ja auch immer dasselbe.
Ja, vor allem es zum dritten, vierten Mal und dann, oh, wieder nicht. Ja, für alle anderen ist das dann am Ende ein sauberer Take, sieht alles okay aus, aber wie oft man da sitzt und ja, voll. Aber ich meine, wenn du sagst, hilft ja dann auch, wenn du einfach mal kurz weggehst oder es kurz rauslässt,
Ja,
ist ja auch
ich
schon mal
sag's
gut.
dir. Ja, es ist eine Reise. Es ist wirklich, wirklich eine
Oh,
Reise.
aber auch cool, dass du das eigentlich ja schon mal auch gemacht hast und so grundlegend das Handwerkszeug ja hast und weißt, was du machen musst und wie es geht und aber spannend, dass dann diese Überwindung trotzdem nochmal kommt dann. Ne?
Es hört nicht auf. Nee, es ist nicht mal eine Überwindung an sich, weil ich mache die Kamera an, ich rede, aber ich merke, beim Reden denke ich mittlerweile anders. Also vorher habe ich halt
Okay.
einfach, war ich voll überzeugt, habe so geredet. Mittlerweile habe ich so viele neue Eindrücke schon bekommen oder denke, ich müsste irgendwas noch besser reden können. Und das blockiert mich. Also ich bin gerade mittendrin, wie du merkst, ne? Das ist gerade
Cool.
ganz, ganz roh, wo ich auch
Ja.
jetzt gedacht habe, nee, ich glaube, ich werde in Zukunft vorher kurz meditieren, dass ich in so einen gewissen Zustand komme, damit das
Ja.
aufhört, weil das hindert mich zum Beispiel total. Kann ich, während ich was sage, dann hier noch
Ja.
irgendwelche Gespräche in meinem Kopf führen, ob das jetzt richtig ist und nein.
Ja, das hätte ich dich jetzt noch gefragt, ob du da irgendwie einen Tipp hast oder so, was dir dann hilft, wenn du da durch musst, sozusagen.
Ich kann es dir erst sagen, wenn ich es, also ich glaube, dass das funktionieren wird. Ich bin mit einer, ich habe dann eine Coachin für solche Fälle. Wir sind drauf gekommen, dass ich einfach diese Unsicherheit ja auch ausstrahle. Das ist das nächste Problem. Selbst wenn ich das jetzt richtig sagen würde,
Ja.
sage ich es aber mit diesem zweifelhaften, ich weiß nicht so genau. Und das heißt, also alles beginnt eigentlich damit, dass ich erstmal wieder hier runterkomme und sage, hallo, wir haben das schon mal gemacht. Wir können das richtig gut.
Ja.
Und ich muss es nicht machen wie A, ich muss es nicht machen wie B, ne? Sondern ich bin ja auch ich. Und ich habe ja für mich eine Qualität, die in was anderem liegt als A oder B, ne? Und
Ja.
so irgendwie, und ich glaube, wenn ich mir dessen nochmal bewusst werde, dann kann das eher wieder fließen, weil wir wissen ja eigentlich, wovon wir reden.
Total. Ja, dieses Thema, ich selber, ich bin so, wie ich bin und ich bin anders als A oder B, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig, weil auch das ist so eine kleine Glaubenskrise, die, glaube ich, jeder dann am Anfang mal hat, dieses, ja, das gibt es ja schon und da gibt es ja jemanden, der macht was Ähnliches und jetzt komme ich und ich habe doch gar nichts Neues zu sagen. Aber tatsächlich hat jeder von uns was dazu zu sagen, weil jeder ist anders und Leute kommen ja oft zu Person A oder B, weil die A oder B sympathischer finden, weil die da irgendein Detail sehen, was sie besser finden, wo sie sich mit identifizieren können, wie auch immer. Und das fand ich auch nochmal so, so spannend zu sehen, auch wenn es die Idee schon ein paar Mal gibt, aber dadurch, dass du du bist, gibst du dem Ganzen nochmal so deinen eigenen Turn und dann ist das völlig in Ordnung. Aber ja, auch das, also wie gesagt, jede Blockade, die es, glaube ich, so gibt auf dem Weg, ich habe sie mitgenommen.
Ich bin noch dabei. Also das ist unfassbar. Wann immer man denkt, man ist jetzt da hier so langsam durch und hier ist unglaublich. Ja, und erwischt mich dann auch tatsächlich aus der Kalten, weil ich ja damit gar nicht mehr rechne. Ne?
Ja, weil du denkst, eigentlich habe ich es jetzt schon raus, so langsam.
Ich glaube, der Unterschied war, dass ich am Anfang sogar noch gesagt habe, als ich das erste Mal den Kurs aufgenommen habe, habe ich noch gesagt, ja, Leute, also ich mache das hier das erste Mal. Und da hatte ich dann da war das raus. Ne? Und jetzt
Ja.
hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss hier irgendwie jemand anders sein, als ob ich jetzt auf einmal hier. Egal, also das auf jeden Fall, es bleibt eine Reise und das sagen halt auch viele Leute in dem Bereich. Es gibt fast keinen so großen Entwicklungsbooster wie Selbstständigkeit. Ich würde noch hinzufügen Mutterschaft, weil das verändert dich auch extrem, weil du da auch Situationen ausgesetzt bist, wo du nicht rauskommst, du musst dich weiterentwickeln und das ist bei Business auch.
Ja.
Ja. eine
Auch
ewige
das ist ja
Reise.
ganz spannend, was man dann auf einmal doch kann, wenn man muss, wenn das jetzt einfach der neue Weg ist, wie
Genau.
weit man dann doch kommt. Das
Genau.
stimmt. Ja, das kann ich
Genau.
mir auch gut vorstellen, wenn man dann eben Mama wird, dass das doch nochmal alles auf den Kopf stellt und nochmal neu macht. Ja.
Ja, ich muss immer schmunzeln, wenn Leute dann denken, ich bin ja recht früh Mutter geworden, ne? Und wenn Leute denken, bloß weil sie schon, was ich Therapien hatten und Mitte, Ende 30 sind und alles tutti.
Und dann kommt ein Kind und sagt,
Ja,
nope.
ich glaube, man kann sich ja um ganz viele Themen rumschlängeln. Man muss sich gewissen Leuten und Situationen nicht aussetzen. Aber wenn ein Kind da ist, dann
Muss man, ja.
gibt es gewisse Situationen, die man kennt und da muss man dann durch. Ja, das ist spannend. Ja.
Wie
Gut.
cool.
Ja. Liebe Magdalena, ich bin sehr froh, dass du da warst. Ich danke dir sehr, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat riesen Spaß gemacht. Ich fand es total toll. War auch ein erstes Erlebnis für mich, Podcast-Gast zu sein. Ich fand es ganz toll. Danke, dass du da so schön durchgeführt hast. Ich habe mich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Und ja, vielen, vielen Dank einfach.
Das freut mich und das gebe ich zurück. Ich danke dir auch und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.
Ja, bis
Mach's gut.
dann. Ciao.